Hallo und herzlich willkommen zu Bildung als Welterfahrung. Heute Lützerath, die Räumung, der Widerstand bleibt. Die Töne der Eskalation der Demo von 35.000 Menschen, die am 14. Januar in der Nähe von Lützerath auf die drohende Klimakatastrophe aufmerksam machten. Am Mikrofon begrüßt Sie und Euch Beate Stölzel. Mit Schlägen, Fußtritten, Stößen von Polizistinnen auf dem Matschacker neben der Demoroute wollte die Ordnungsmacht, aufgefordert von NRWs Innenminister Reul, den Demonstrierenden klarmachen, wer hier die Macht besitzt. Aus Lützerath selbst, wo ich als Pressevertreterin die Räumung beobachtete, das Hand in Hand Agieren von Polizei und RWE beim Plattmachen des Camps und dem Versuch der Ordnungsmacht, die für einige Jahre gelebte Utopie zu zerstören, habe ich O-Töne dieser Demo von tausenden angereisten UnterstützerInnen mitgebracht. Ein paar Tage danach habe ich mit Waldemar, einem von RWE vertriebenen jungen Mann, mit Anke Konietzny, die sich bei Kirchen im Dorf lassen für den Klimaschutz engagiert, und mit Barbara Lupp, die auch für den BUND tätig ist, telefoniert. Aber der Reihe nach. Im Dezember hatte Stefan Muckel, der Bürgermeister der Stadt Erkelenz, es abgelehnt, ein Amtshilfeersuchen an das zuständige Polizeipräsidium Aachen für die von RWE verlangte Räumung von Lützerath zu stellen. Das übernahm für ihn sein CDU-Parteikollege, der Heinsberger Landrat Stefan Pusch. Damit war die Räumung im Winter 23 beschlossene Sache und die Polizei begann sich in der Gegend einzurichten. Aber noch einen Tag vor Beginn der Räumung, also am 10. Januar, warb der Klimaforscher Niklas Höhne, Mitbegründer des New Climate Institutes, Mitglied im Weltklimarat, im Heute-Journal des ZDF für ein Moratorium aller Beteiligten, um eine Eskalation in Lützerath zu verhindern. Ich zitiere: Es geht darum, ob wir als Gesellschaft bereit sind, ambitionierte Klimapolitik zu machen. Doch jetzt zuerst Anke Konietzny. Engagiert bei der Gesellschaft für bedrohte Völker und bei den Klimaaktivistinnen Kirchen im Dorf lassen, mit der ich am Donnerstag nach der Räumung telefonierte.
Ich war hochbeglückt über die vielen, vielen Menschen, die gekommen sind. Wie dann die Zählungen ergaben, über 30.000. Ein bisschen bedauert habe ich, dass die nicht eine Woche eher gekommen sind. Also am Sonntag auf dem Dorfspaziergang, eine Woche vorher, da hätte es noch ein bisschen genützt. Da hätte Lützerath noch gestanden. Also für den Ort hätte es noch etwas genützt vielleicht. Ja.
Also für den Ort, sagst du, hätte es was genützt? Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, dass die Landesregierung ganz entschlossen war, Lützerath zu räumen. Für mich eher so, dass die Fronten klar waren. Bei dieser Demo waren die Fronten klar.
Ja, ansonsten, ich war nördlich der vom Bagger gefressenen Beule, nördlich von Lützerath. Da bin ich Richtung Kante gegangen, aber lange nicht bis zur Kante. Ich habe um mich herum überall Menschen gesehen auf den Feldern, aber ich habe fast keine Polizei gesehen. Keine Polizei, die die Menschen davon abgehalten hätte, zur Kante zu gehen. Also das ist ein Wunder, dass da keiner reingeweht wurde von den Windböen, weil die Leute so nah daran gegangen sind. Ne? Die ganze Polizei stand um Lützerath rum. Und das wird auch leider immer vermischt von den Politikern, die so in Talkshows sind. Ne? Die sagen alle, ja, aber die Polizei hat die Leute davon abgehalten, zur Kante zu gehen. Nein, hat sie nicht. Sie hat nur die Leute davon abhalten wollen, nach Lützerath gehen, also diese Sache zu schützen, nicht die Leute.
Also wenn du den Demonstrationsweg von Kainberg nach, naja, vor Lützerath, dann sind ja Unmengen, tausende von Menschen sind dann über diese Schlammfelder Richtung Kante gelaufen. Da war schon Polizei. Ich habe auch mit einer Frau gesprochen, gestern vom BUND. Und die stand neben dem Sanitätszelt und die hat von Kopfverletzungen und Armverletzungen und so weiter geredet. Es war schon so, dass die Polizei versucht hat, die Leute auf dem Demonstrationsweg zu lassen und nicht zur Kante zu laufen. Natürlich, das Durchstechen nach Lützerath wollten sie auf keinen Fall. Da standen sie auch mit Wasserwerfern, was irgendwie bei dem Wind nicht so viel genützt hat.
Ja.
Es sind wohl auch welche runtergekommen, aber sie haben halt den Bagger nicht aufgehalten.
Also ich war ungefähr auf Höhe des Baggers, wenn ich, oder noch, nee, noch südlich des Baggers. Ich habe so gut wie keine Polizei gesehen, die ortsunkundigen Leute geschützt hätte. Ich glaube, es waren viele da, die sich der Gefahr dieser Kante nicht bewusst waren, ne? Wo man ja auch unfreiwillig hätte abrutschen können, runterfallen können oder so.
Ja, aber im Prinzip heißt es dann RWE, weil das Gelände gehört ja alles RWE.
Und auch die nicht.
Genau, und die müssten da Gefahrenschilder aufstellen. Lebensgefahr, nähern sie sich nicht der Kante, natürlich.
Ja.
Und jetzt reden wir über die Auswirkungen. Die Auswirkungen, die ich wahrnehme, die Demo auch hatte, dass der Protest weitergeht.
Mhm.
Überall verteilt geht der Protest weiter. Es ist überhaupt nicht gestoppt. Dadurch, dass Lützerath platt gemacht wurde. Der Kampf geht weiter. Du bist ja bei der Gesellschaft für bedrohte Völker. Und es geht ja nicht nur um uns, es geht auch um uns, um unsere Gesellschaft natürlich, aber es geht ja um viel mehr.
Ja, eben. Ich bin auch schon im Hambacher Wald gewesen und habe auch an vielen Dorfspaziergängen teilgenommen und da auch schon immer sprechen dürfen. Und mal so an. Als Mitglied der Gesellschaft für bedrohte Völker habe ich mich sozusagen im Geiste seit 3 Jahrzehnten mit indigenen Völkern beschäftigt und sozusagen eine Reise um die Welt gemacht. Und dann wurde ich auf den Hambacher Wald aufmerksam, auf das hiesige Kohlerevier, was ich ja schon Jahre vorher kannte, aber dann bin ich darauf aufmerksam geworden und habe gesehen, Mann, hier passiert die gleiche Scheiße wie im Rest der Welt. Dass es bei uns ein bisschen netter zugeht. Also wenn man hier protestiert, wird man nicht gleich erschossen oder es wird einem nicht das Haus angezündet oder sowas.
Also was ich gelernt habe, dass auch bei uns lange Zeit Menschen vertrieben wurden.
Ja, selbstverständlich. Ich sage ja, es passiert die gleiche Scheiße wie woanders. Ich muss das mal so nennen. Ja, aber hier darf man meinetwegen bis zum Bundesverfassungsgericht klagen. Das hat ja der BUND gemacht für eine Obstbaumwiese da in Garzweiler. Bis zum Bundesverfassungsgericht, nur da, als er Recht bekommen hat vom obersten Gericht, war diese Wiese schon in einem Riesenloch verschwunden. Ja, also in unserem Rechtsstaat geht das alles viel netter, viel subtiler ab. Ne? Aber im Endeffekt werden auch hier Leute vertrieben und wird die Erde aufgerissen und Extraktivismus findet statt, der Ausbeutung desselben Willen.
Ja.
Das habe ich den Leuten versucht zu sagen, das war auch meine Motivation hier. Ich mache also zurzeit ziemlich wenig für GFPV, aber ich bin halt hier vor Ort. Was mich noch motiviert hat, war das Wort der Zapatistas, die gesagt haben, das ist nett, dass ihr uns unterstützt mit Geld und so weiter, in unserem Kampf hier in Südmexiko, in Chiapas, aber fegt auch mal vor eurer eigenen Haustür, guckt, was es bei euch für Sachen gibt, die nicht in Ordnung sind und kämpft dagegen. Und ja, deshalb habe ich mich dann hier im Rheinischen Braunkohlerevier eingebracht. Und dann habe ich den Leuten auch gesagt, wenn die Braunkohle hier nicht mehr aus der Erde geholt wird, nicht mehr verstromt wird und wir haben aber keine vernünftigen, nachhaltigen anderen Alternativen hier, sondern importieren Steinkohle aus Südsibirien oder aus Kolumbien oder so, dann ist ja überhaupt nichts gewonnen.
Und so bist du bei der Klimabewegung gelandet.
Ja, so schon 2019 bei die Kirchen im Dorf lassen, was sich da erst formiert hat. Das ist aus einer Unterschriftenaktion hervorgegangen, für die auf Papier gut 4000 Unterschriften gesammelt wurden. Die richtete sich an den Erzbischof von Köln oder den Bischof von Aachen mit der Bitte, keine Kirchen mehr in den bedrohten Dörfern zu entwidmen und die Grundstücke und die Kirchengebäude nicht mehr zu verkaufen an RWE. Das ist leider auf taube Ohren gestoßen. Die Petition ist nie angenommen worden. Die irgend so ein, ich weiß nicht, Kammerdiener, der hätte die vielleicht genommen und dann wahrscheinlich gleich in den Papierkorb geworfen. Wir haben die Unterschriften immer noch, haben noch überlegt, ob wir sie an den Papst schicken. Ich glaube, Kopien sind da hingegangen, gab keine Antwort. Ja, und dann haben wir halt uns so als Initiative die Kirchen im Dorf lassen gegründet. Parallel zur Amazonas-Synode, zu der Papst nach Rom eingeladen hatte, haben wir halt eine Rheinland-Synode gemacht und uns da gegründet. Ja, auch dieser Kampf ging erstmal verloren. Die Grundstücke wurden erst alle verkauft und die Gebäude. Dann wurden die Glocken in Kainberg geraubt und die Kirchen wurden abgeschlossen teilweise. Und dann sind sie auch entwidmet worden. Dann waren wir erstmal einen Moment heimatlos und dann haben wir die Eibenkapelle entdeckt.
Da sind auch Menschen von euch weggetragen worden. Warst du dabei?
Nee, da war ich nicht dabei. Das waren 7 tapfere Leute von uns, 6 Frauen und ein Mann. Die hatten eine Woche vorher schon das Wohnhaus von Eckhard Heukamp, dem letzten Bauern von Lützerath, bezogen. Und sind dann ganz bewusst in der Nacht zu Mittwoch beziehungsweise am Mittwochmorgen in diese sogenannte Eibenkapelle gegangen, die sie so ein bisschen wetterfest gemacht hatten vorher und haben sich also räumen lassen, also friedlich wegtragen lassen. Ne? Die als letztes weggetragen wurde, Dr. Gudula Frieling, eine katholische Theologin, die hatte die Enzyklika Laudato Si des Papstes Franziskus in der Hand. Und das ist sozusagen unser Schriftwerk, auf das wir uns berufen.
Kannst du das ein bisschen erklären, welches Symbol das ist?
Papst Franziskus hat ziemlich bald nach seinem Amtsantritt eine Sozialenzyklika herausgegeben. Die erwähne ich deshalb, diese Sozialenzyklika, weil da ein wichtiges Zitat drin vorkommt, was wir auch auf einem Banner stehen haben, nämlich diese Wirtschaft tötet. Also auch da schon hat er in seinem Bemühen, sich um die Armen der Welt zu kümmern, diese Wirtschaftsform des Kapitalismus, des Neoliberalismus mindestens angeklagt. Und die zweite Enzyklika war dann Laudato Si. Laudato Si ist ja der Name des Sonnengesangs des heiligen Franziskus. Und in diesem Sonnengesang hat Franziskus die Schöpfung gepriesen, ganz ausführlich. Und der Untertitel dieser Enzyklika lautet »In der Sorge um das gemeinsame Haus«. Mit dem Haus ist natürlich unsere allergemeinsame Heimat, die Erde, gemeint. Für diese Enzyklika hat er namhafte Wissenschaftler zu sich gerufen, beispielsweise den Professor Schellenhuber hier vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung. Und sehr, sehr deutlich zitiert er also rund um die Welt Bischöfe, die Sorge haben um die Umweltzerstörung, um die Auswirkungen auf die arme Bevölkerung in ihren Ländern. Er geht hart ins Gericht mit den bequemen Bischöfen und Würdenträgern im globalen Norden, die also wohlfeile Ausreden benutzen, um nicht handeln zu müssen. Und genau das ist hier passiert. Das ganze Gebiet Garzweiler gehört zu Aachen, ne? Und der Bischof dieser Gott, ja, das ist ein Mensch, der Karriere gemacht hat in der Kirche mit irgendwelchen theologischen Sachen oder weil er gut darin war, da die Hierarchie hochzusteigen. Der hat bestimmt auch seine Qualitäten. Es ist so, dass es in Erkelenz einen Pfarrer gibt, Rombach, der ein flächenmäßig sehr großes Gebiet abdecken muss. Der ist auch schon um die 60 rum, sieht also schon der Pension entgegen. Und anders als seine Vorgänger im Pfarramt ist dieser Pfarrer Rombach also sehr auf Seiten von RWE gewesen und hat sich wirklich ausschließlich um die Umsiedler in die Neuorte gekümmert und hat wirklich seine ihm anvertrauten Seelen in den Altdörfern völlig missachtet.
Ich nehme so 2 Sachen wahr. Das eine ist die mangelnde Zivilcourage, die wir ankreiden müssen, weil sie sind im Prinzip moralisch verpflichtet.
Ja.
Also wenn sie die Worte ihres Papstes ernst nehmen, sind sie moralisch verpflichtet.
Eben, darauf haben wir den Bischof dieser mehrfach hingewiesen, in vielen Briefen, in Gesprächen und so weiter.
Genau. Das ist das Nächste, was ich auch wahrgenommen habe. Ich war ja auch im November da gab es auch eine Demo. Und die Verflechtung von RWE mit Teilen der Bevölkerung. RWE ist ja auch Arbeitgeber.
Ja, die ist sehr alt, die Verflechtung. RWE ist wie ein Krake. Nein, ich will da keinem Tier Unrecht tun. Also RWE ist überall. Also Leute von in unserer Initiative, die da noch ein bisschen mehr Einblicke haben, die sagen, RWE ist erstmal da, weil es ein Arbeitgeber ist. Primärarbeitgeber und Sekundärarbeitgeber. Auch letztendlich kann ja jeder Bäcker, der Brötchen an die Arbeiter verkauft, da sich noch abhängig fühlen.
Geldgeber für Sportvereine, Schützenvereine und so weiter. Ne?
Sie haben es sehr geschickt verstanden. Seit Jahrzehnten haben Sie es verstanden, ganz geschickt in die Zivilgesellschaft reinzugehen und zu infiltrieren. Sie haben, wenn Sie Dörfer in den Blick genommen haben, deren Grund Sie abbaggern wollten, haben Sie also Sportvereine, Schulen, Häkelkreise von Kirchen, Gemeinden und so weiter infiltriert und Leute da umgedreht. Wo sind sie noch? Die RWTH Aachen, die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule, bildet Ingenieure aus, die zu RWE gehen. Das Oberbergamt, so heißt es, glaube ich, in Arnsberg, da ist ein förmlicher Drehtüreffekt. Ja? Ich meine, wenn man Geologie studiert in Aachen mit Schwerpunkt Bergrecht, wen kann man da als Arbeitgeber nehmen? Da wird man kaum zum BUND gehen oder sowas. Ne? Da geht man natürlich entweder zur RWE oder man geht zu der Aufsichtsbehörde, die die Kiesgruben und die Braunkohletagebaue da beaufsichtigt. Sie haben Verflechtungen mit der Politik im ganzen Ruhrgebiet. Die Gemeinden im Ruhrgebiet sind in ihrer Summe, also wenn man sie alle zusammennimmt, immer noch die größten Anteilseigner von RWE. Und die Gemeinden, die großen Städte im Ruhrgebiet, die haben da jahrelang eine sprudelnde Einnahmequelle gehabt. Die Kämmerer waren da sehr froh drüber, dass sie da stabil mit rechnen konnten, mit den Dividenden von RWE.
Das muss man alles mal so richtig laut sagen.
Ja, also nicht umsonst nennen wir diese Verflechtung nur noch NRWE.
Ja, ich habe es auch wahrgenommen. Obwohl ich akkreditiert war, wollten mich zwei RWE-Mitarbeiter aufhalten, in das Gelände zu kommen. Das habe ich dann kurz unterbunden. Aber es hat so ein bisschen Durchsetzungsfähigkeit gekostet.
Sie arbeiten Hand in Hand. Was, sagen wir mal, die Sicherung dieser Tagebaue betrifft und jetzt auch die Räumung, wie wir manchmal sagen, nach dem Innenminister Reul, arbeiten sie Hand in Hand. Die Gefangenen, die die Polizei macht und abtransportieren lässt, ja, die werden noch manchmal in Fahrzeugen von RWE abtransportiert. Also sie arbeiten einfach Hand in Hand.
Genau, ja? Das haben wir auch ganz deutlich bei der Demo wahrgenommen. Es geht auch darum, nicht den Mut zu verlieren.
Ja, wir haben am Dienstag von Holzweiler, also von Süden her kommt, eine Prozession gemacht von Kiedl, also die Kirchen im Dorf lassen, und sind dann auf Höhe, ungefähr auf Höhe Lützerath oder was davon noch übrig ist, auf eine Demonstration, die von Norden kam, gestoßen und haben uns so mit der vereint. Und auf der Prozession und auf der Demo, da schlug die Stimmung also mehr und mehr um in unserem Geiste und in den Reden und so weiter, und zwar ins Positive, ins Hoffnungsvolle, in dieses, ja gut, diese Schlacht an diesem Ort haben wir verloren, aber wir tragen das jetzt in die Breite und machen weiter. Auch wenn wir jetzt für einen Moment heimatlos sind, wir finden neue Orte, und letztendlich ist jeder Ort recht in der gesamten Bundesrepublik, in der ganzen Welt, ne, um für das einzustehen, worum es eigentlich geht. Ich habe gestern noch mit einer Frau im Essen, im Herzen des Ruhrgebiets, gesprochen auf einer Demo, die auch sagte, ja, hier mit dem Klima und es geht mir langsam auf den Keks und so, und denk doch mal an wohnungslose Menschen und so weiter. Und ich habe ihr mal den Begriff Klimagerechtigkeit nahegebracht. Zum Schluss hat sie sich bedankt, denn das hatte ihr noch keiner erklärt. Und es war das erste Mal, dass sie mit diesem Begriff konfrontiert war. Ich habe ja also versucht zu erklären, dass die jungen Menschen hier nicht einfach nur wollen, dass es nicht so warm wird, sondern dass die umfassenden Verflechtungen sehen, die es da gibt, die dieses Wirtschaftssystem, diese Wirtschaft tötet, wie der Papst sagt, was zur Ausbeutung der Erde führt, was zur Ausbeutung der Menschen führt, was auf Kosten marginalisierter Menschen geht, egal ob im globalen Süden, wo die Menschen schon übel unter Flutkatastrophen, Dürre und so weiter leiden, als auch hier bei uns. Mittlerweile gibt es ja nicht nur Klimaforscher, es gibt ja Transformationsforscher, also Menschen, die sich darüber Gedanken machen, wie können wir dem begegnen und die eingesehen haben, dass das nicht nur mit technischen Mitteln machbar ist, wovon die CDU und die FDP beispielsweise träumen, sondern dass es einen umfangreichen gesellschaftlichen Wandel braucht, der den Menschen zugutekommt. Das ist so schade, dass die Medien das nicht viel mehr aufgreifen. Eine Neurowissenschaftlerin hat das die Tage mal gesagt auf Dreiersatz: Klimaschutz ist Menschenschutz. Das muss man wirklich verstehen.
Ja, und zwar Menschenschutz nicht nur für ein paar, die dann irgendwie sich immer noch leisten können, dass sie in klimatisierten Häusern leben, sondern für alle.
Ja, wirklich. Besonders für die Armen, für die Marginalisierten, für die, die mehr schutzbedürftig sind. Da wie hier. Ja.
Wenn du Klimagerechtigkeit in 2-3 Sätzen beschreiben würdest, müsstest, was würdest du sagen?
Also auf die Vergangenheit geschaut, bedeutet Klimagerechtigkeit Folgendes: Wir im globalen Norden beuten seit über 500 Jahren, seit der Besiedlung des amerikanischen Kontinents durch Europäer, eben diese neue Welt aus. Wir beuten Kontinent Amerika aus und wir beuten den Kontinent Afrika aus, mindestens. Und da haben wir eine historische Schuld. Zweitens haben wir übermäßig von der industriellen Revolution profitiert und wir haben durch die industrielle Revolution halt, also seit den 200 Jahren in dieser Zeit, klimaschädliche Treibhausgase im Übermaß in die Atmosphäre entlassen, weit mehr als der globale Süden. Das ist unsere historische Schuld. In der Gegenwart ist es so, dass unser Lebensstil weit mehr Emissionen freisetzt und weit mehr Ressourcen verbraucht, als das Menschen im globalen Süden für sich verbuchen können. Und in die Zukunft gerichtet bedeutet es, dass wir die Ungleichheit auf der Welt zwischen den Menschen abbauen müssen, um allen ein gutes Leben zu ermöglichen. 1% der Menschheit verbraucht heute so viel beziehungsweise setzt so viel Müll frei wie die ärmsten 50%. Und diese wirtschaftliche und soziale Ungerechtigkeit, die ist der Grund für diese Klimakatastrophe und da ist das, wo wir ansetzen müssen. Das bedeutet Klimagerechtigkeit und ich würde mir wünschen, dass die große Menge der Leute, die jetzt letztendlich auch in unserem Land zu den ärmeren 50% gehören, das ist ja weltweit wie in unserem Land das Gleiche, dass die das mehr und mehr verstehen, dass es um sie geht.
Aber wie geht's jetzt nach der Räumung weiter? Also was nehmen wir mit und wie geht's weiter?
Ja, wir sind jetzt auch in so einer Konsolidierungsphase. An der letzten Telefonkonferenz habe ich nicht teilgenommen, das weiß ich nicht. Ich glaube, wir müssen uns so ein bisschen Ruhepause und Gedankenpause treffen und vielleicht auch mal wieder persönlich treffen in einem nicht aktivistischen Zusammenhang, also nicht auf einer Demo oder nicht an einem Gottesdienst, sondern mal ein Privathaus oder sowas und nochmal neu überlegen, wo wir weitermachen, wie wir weitermachen.
Ja, genau. Also erstmal, ich glaube, hatte ich auch das Gefühl, erstmal verdauen, was so passiert ist. Ne?
Ja, ja.
Und dann ist auch gut. Also das Verdauen ist ja auch wichtig.
Ja. Da. Aber ich bin überzeugt, wir werden neue Orte und neue Formen vor allen Dingen finden. Und ja, ganz bestimmt. Vielleicht werden auch wir mal in die Breite gehen und in die umliegenden Städte und so weiter. Wer weiß.
Ja, genau. Okay, dann danke ich.
Lora München, die Plattform für bürgerschaftliches Engagement auf der 92.4.
Und hier bei Radio Lora München auf 92.4 hört ihr gerade die Sendung Lützerath die Räumung, der Widerstand bleibt. Waldemar lebte mit seiner Familie in der Gemeinde Immerath, aufgewachsen in dem Wissen, dass irgendwann seine Heimat in dem Braunkohletageabbauloch Garzweiler II verschwinden würde. Die Familie siedelte ins Schwäbische um, aber die Verbindung von Waldemar zu seiner ehemaligen Heimat blieb. Ich traf ihn am 12. November letzten Jahres bei der großen Demo in Lützerath, als noch ein wenig Hoffnung auf den Erhalt des Weilers und das Stoppen des Abbaggerns der Braunkohle darunter bestand. Wir telefonierten am Montag nach der Räumung.
Leider vergessen wieder.
Ja, also ich war am Samstag selber nicht vor Ort, aber das, was ich gesehen habe, war einfach sehr schlimm. Sehr viele verletzte Menschen, sowohl bei der Polizei als auch bei den Aktivisten. Es ging massive Polizeigewalt aus. Also mich hat es fassungslos gemacht, was da passierte um Lützerath herum.
Und kannst du mal sagen, warum du nicht bei der Demo warst?
Also warum ich nicht bei der Demo war, das hat nur gesundheitliche Gründe, dass ich gar nicht in der Lage dazu bin, da hinzugehen.
Es war eine richtig große Aktion mit Nachwirkungen. Ja. Wie empfindest du die Räumung der Baumhäuser und das Niedermachen der Häuser? Wie empfindest du das?
Das ist jetzt nichts Neues. Ich erlebe das schon mein ganzes Leben lang wie RWE und mit Amt oder Polizei manchmal wieder. Da wurden auch vorher schon Menschen aus ihren Häusern geräumt. Verstört wird alles. Aber in Lützerath, das war nochmal eine ganz andere Dimension. Also ich habe RWE noch nie so gewillt gesehen, das mit aller Gewalt durchzuziehen und so solche Bilder, die um die Welt gingen, zu verursachen. Also ich habe auch die Tage nicht wirklich gut nachts geschlafen. Ich musste auch an die Menschen, wenn man die Menschen kennt und man wirklich auch sieht, wie die da aus den Häusern gesperrt wurden. Es gibt auch Videos, wo Momenten schreien, denen massiv Gewalt angetan wurde. Und das sind jetzt nicht die Menschen, die Steine werfen oder anderes, was überhaupt nicht in Ordnung ist. Aber das war, ich finde es schwer, in Worte zu fassen.
Ich habe auch mit Menschen gesprochen, auch mit einem Ehepaar, mit dem ich zusammen gewohnt habe. Eine Frau war dabei, die wurde von der Polizei in den Schlamm geschubst. Es gab auch so einen, der als Mönch verkleidet war, der einen Polizisten in den Schlamm geschubst hat. Das war auch so, dass auch Polizisten mit ihren Schuhen im Schlamm stecken geblieben und nicht vorwärts gekommen sind. Es war eine fast außerirdische Situation.
Ja, also es war schon die Situation, sowohl bei der Räumung als auch bei der Demo, die Gewalt ging nicht nur von der Polizei aus, es gab ja auch einzelne Aktivisten darunter, die Steine und andere Feuerwerkskörper und sonst was geworfen haben, was überhaupt nicht in Ordnung ist. Ich distanziere mich auch ganz klar davon, sowas muss immer gewaltfrei und ablaufen von beiden Seiten aus, aber das war schon wirklich, also aber es zeigt einfach diesen Konflikt, der hier schon sehr, sehr lange besteht und nicht nur erst seit 2 Jahren, seit Lützerath diese Besetzung da stattfand. In den Dörfern war es auch oft so. Ja, also ich meine mit diesem Konflikt einfach schon bei den Dörfern schon vor 20 Jahren bei Schützenfesten gingen sich dann Leute auch wirklich schon an die Gurgel. Weil dieser Konflikt so tief ist, schon mit der Zeit entfernte sich das halt mehr von den Dorfbewohnern hin zur Klimagerechtigkeitsbewegung.
Ja, genau. Und dadurch hat dieser Konflikt auch eine größere Stoßrichtung bekommen.
Ja.
Also was geschafft worden ist, selbst durch die Räumung in diesen 6 Tagen, ist, dass das Thema Klimagerechtigkeit wieder ganz oben auf der Tagesordnung steht.
Und das ging ja auch einfach mal darum zu zeigen, wie es auch immer ausgeht, ob wir Lützerath haken können oder in dem Fall jetzt nicht, weil es nicht mehr viel steht. Klar zu zeigen, was in diesem Land falsch läuft, dass Konzerne, Profit von Konzernen immer noch im Vordergrund steht und ich erstens mal nicht der Klimaschutz und zweitens auch nicht mal eine sichere, bezahlbare und nachhaltige Energieversorgung.
Ich war akkreditiert, ich war auch am Freitagabend noch, habe ich mir noch dieses fast zerschlagene Dorf angeschaut, da war ja auch nicht mehr viel da. Und ich habe zum ersten Mal diese Verzahnung zwischen Polizei und RWE erlebt. diese Zusammenarbeit, diese Hand-in-Hand-Arbeit von Staatsgewalt und Großkonzernen.
Ja, also das ist schon viele Jahrzehnte lang so. RWE hat überall seine Finger drin, ob in der Politik, auf kommunaler, auf Landesebene und auch auf Bundesebene. In Nordrhein-Westfalen sind ja auch sehr viele Städte, Kommunen und Landkreise Aktionäre von RWE sind die ja. Ja, und auch sonst überall. Also es ist sehr gewillt. RWE hat ja, also ich bezeichne das gerne wirklich als Marionette im dementsprechenden Positionen und Ministerien, wo sie brauchen, um das durchzusetzen, sind die Marionetten von RWE. Und es ist völlig egal, in welcher Regierung, in welcher Zusammensetzung, es ist immer so. Also
ja, ich bin da nicht so hoffnungslos, weil du hast diese lange Geschichte von deiner eigenen Vertreibung aus deinem Heimatdorf.
Ja.
Ich habe das ja jetzt, sagen wir mal, eigentlich erst im November so bewusst wahrgenommen, was eigentlich so in Deutschland passiert. Und mit mir viele andere auch. Es waren sehr, sehr viele Menschen da und es sind sehr, sehr viele Menschen aufgewacht.
Ja, also das war ja bis vor 2-3 Jahren, war ja so das Thema, was mit den Dörfern ist. Und auch diese Verstrickungen zwischen RWE waren ja nicht wirklich bekannt. Das war zwar im Hambacher Forst, da war so der damalige Ministerpräsident Laschet, das war ja bekannt, als dass der ein totaler RWE-Kumpel ist. Wie RWE es schafft, solche Bilder zu produzieren und das so durchzusetzen, wie es da zuging. Also das ist ja wirklich das, was viele Menschen gar nicht wussten, was jetzt erstmal wirklich öffentlich sichtbar wird. Erstens mal, was für ein Konflikt hier schon seit Jahrzehnten besteht und wie denn das geht überhaupt und wie denn sowas überhaupt sein kann. Kommt ja auch die Frage auf, wie kann sowas sein, dass ein Privatkonzern, das ist kein staatlich oder sonst irgendwas, und der Staat hat auch nichts von. Und der Steuerzahler muss hinterhalten.
Wir haben diese Angst der PolitikerInnen gemerkt nach dem Ukraine-Krieg, dass sie gedacht haben, wir sitzen jetzt alle im Dunkeln und frieren. Das hat sich ja alles nicht bewahrheitet. Wir sitzen immer noch im Warmen, wir haben genug Gas, also auch das hat sich nicht bewahrheitet. Da hat so mal wieder für mich von außen die Panik bei der Politik zugegriffen.
Ja, das ist, also ich kenne das auch. Also bei uns in den Dörfern wurde ich uns auch immer so dargestellt, so ihr seid schuld, wenn in Deutschland das Licht ausgeht. Und da wurde RWE erweitert halt auch wirklich auch viel mit Angst. Also da wird halt öffentlich weiß gemacht, wenn die Kohle unter Lützerath jetzt nicht diesen Winter, obwohl die gar nicht förderbar ist, erst in 2-3 Jahren ist der Tagebau so weit, bis die überhaupt gefördert werden kann, wenn die nicht jetzt sofort rausgeholt wird, dann geht das Licht aus. Aber das ist totaler Schwachsinn. Und auch mit Stromengpass oder sonst irgendwas, auch jetzt immer noch gehen noch 20% von diesem Strom aus diesen Kraftwerken vom Tagebau Garzweiler und Hambach werden ins Ausland verkauft. Also unberechtigte Panik für die Profitgier von RWE, nichts anderes ist das.
Wenn Ihnen das LoRa-Programm gefällt, spenden Sie uns und wir geben Ihnen die Quittung. Informationen zu Spenden oder Förderabo unter
www.lora924.de.
Denn Freiheit hat ihren Preis. Der BUND, der Bund Naturschutz, ist mit insgesamt knapp 700.000 Mitgliedern sicher der mitgliedstärkste Verein, der die Interessen von KlimaschützerInnen vertritt. Auch er hatte zur Demo am 14.01. von Kallenberg in die Nähe von Lützerath aufgerufen. An diesem Tag war von dem ehemals bunten Dorf, in dem Menschen in Zelten, in selbstgebauten Baumhäusern oder in den wenigen noch verbliebenen Gebäuden lebten, neue soziale Strukturen etablierten, eine Auszeit vom Kapitalismus nahmen, nicht mehr viel übrig. Am 16.01., an diesem Tag, kamen auch Pinky und Brain
Die letzten Aktivisten, die versuchten, die Räumung zu verzögern, unverletzt aus ihrem Tunnelsystem an die Erdoberfläche. Auch Barbara Lupp, seit langem in Sachen Klimaschutz unterwegs, hat zusammen mit ihrer Tochter an der Demo am 14.01. teilgenommen.
Ich bin die Barbara Lupp und ich war bei der Kundgebung.
Wir beiden haben uns am Tag nach der großen Demonstration mit 35.000 Menschen im Café in Erkelenz getroffen.
Genau.
Und du hast mir erzählt, dass du während der Demonstration auf einer Böschung neben einem Sanitätsschild stand. Kannst du mal erzählen, was du so beobachtet hast?
Ja, wir waren auf so einem Hügel, da waren ja mehrere solche Erdhügel und wir sind da hoch, einfach um besser zu sehen, was so abgeht. Wir haben den Demozug gut gesehen und eben auch die Polizeitrupps, die da im Matsch rumgestapft sind und natürlich auch die Demonstranten, die nicht im Demozug waren. Und dann haben wir erst auf den zweiten Blick entdeckt, dass sich unterhalb des Hügels so eine Art, man könnte schon fast sagen, Lazarett dann aufgebaut hat. Da waren relativ viele Sanitäter. Und ich habe da nur selten hingeschaut, aber am Anfang war da nur ein Mensch mit Kopfverletzung. Dann dachte ich noch, naja gut, was ist mit dem passiert? Und dann kam aber doch auch immer mehr. Also wir haben dann vermieden hinzuschauen. Ja, aber es war da doch relativ deutlich sichtbar. Gut, eine Frau war ohnmächtig, jemand Kopfverletzung, Handverletzung und so weiter. Und dann dachte ich, okay, irgendwo da vorne muss ganz schön der Punk abgehen. Zum Glück nicht direkt bei uns. Diese SanitäterInnen, die waren meines Wissens, genau, das waren sozusagen Demo-SanitäterInnen, waren dann sehr gut beschäftigt.
Ja, bloß
genau, aber es wird, muss man sagen, in Medien immer noch so dargestellt, also wenn man jetzt Anne Will schaut, Gewalt auf beiden Seiten, als ob beide gleich aufgerüstet wären und beide einfach nur draufschlagen wollten. Die einen wollten halt nach Lützerer durch und die anderen hatten die Aufgabe, das mit mehr oder weniger heftigen Mitteln zu verhindern.
Ja, bloß ich habe auch so Schilderungen von Aktivistinnen gehört, die da gesagt haben, es war schon auch der spontane Plan, sag ich mal so, nach Lützerath durchzukommen. Mhm. Aber Lützerath ist ja geschützt durch einen doppelten Zaun. Und ja, vor diesem doppelten Zaun standen zwei Reihen Polizei.
Genau.
Also die Gefahr, dass wirklich nach Lützerath durchgestochen wird, war wohl relativ gering. Auf dem Feld durchfließen sie ja diese Polizeiketten.
Ja, ja.
Aber vor dem Zaun war da nichts mehr. Der Durchstich war meiner Meinung nach dann in Richtung Kante. Da sind sie sicher durchgestochen, okay, in
ja,
Richtung Kante.
Ich weiß nicht, weil an der Kante waren viele, wir waren ja auch an der Kante. Da waren ja ganz viele, die Kante war übrigens. Wir haben da auch eine aus einer höheren Behörde in Baden-Württemberg, die war auch dort, auch an der Kante, gesagt, die Kante war ja nicht wirklich abgesperrt und es waren keine Schilder da. Gut, ich habe irgendwo mal so ein Schild im Matsch liegen sehen, irgendwie, dass man sich hier nicht nähern soll. Aber die Kante war ja in dem Sinn nicht gesichert. Da waren zwar irgendwo Polizisten und die haben dann auch versucht, heftig da die KundgebungsteilnehmerInnen zurückzudrücken. Über hunderte von Metern kamst du locker an die Kante hin, ohne dass da eine Polizei war.
Aber was ich mitnehme ist und was du auch als Augenzeugen berichten kannst, ist, dass du Verletzte mit Kopfverletzung
ja,
und Handverletzung
blutig
gesehen
Verletzte.
Hast. Genau.
Ja,
und ich habe
eine Frau hat Infusion bekommen.
Ja, und ich habe auch eine Frau gesprochen, nachher noch im Hotel. Die war von der Kirche im Dorf lassen und die war total erschüttert, weil die von der Polizei in Matsch geschmissen wurde. So Gewalterfahrungen von der Polizei konnten sich die Menschen da schon abholen?
Genau, also ich glaube, wenn du nur irgendwo auf dem Acker standest und wie gesagt, ich habe auch nicht die Strategie dieser Polizeitrupps so richtig verstanden, die da auf dem Acker rumgestapft sind. Also ich habe es nicht direkt beobachtet, meine Tochter auch, hat auch gesehen, wie Leute in Matsch einfach geschubst wurden von der Polizei. Da tust du dir vielleicht ja erstmal nicht weh, aber allein diese Erfahrung, dass so ein massiv hochgerüsteter Mensch oder mehrere dich umstoßen und du weißt ja nicht, was im nächsten Moment passiert. Drehen die wieder ab oder hauen sie dir dann noch eins, ziehen sie dir noch eins rüber? Ich glaube, das kann schon traumatisch sein. Also das wollte ich auch nicht erleben.
Ja, ich auch nicht. Also ich war ja auch nicht im Matsch und ich finde, da spielt das Geschlecht auch noch eine Rolle. Jetzt nicht mehr. Thank you. wird geboxt. Von der Polizei wird geboxt.
Zur verletzten Zahlen kann ich so viel sagen, dass wir eine zweistellige Zahl hatten. An allen Körperregionen hatten wir Brüche gehabt. Vorzugsweise allerdings hatten wir Kopfverletzungen. Die Polizei hat also nicht nur in Einzelfällen, sondern systematisch auf den Kopf von Aktivistinnen und Aktivisten geschlagen.
Ich bin die Barbara Lupp. Also ich bin auch beim BUND aktiv. Ich äußere mich jetzt hier als Privatperson.
Die erste Frage ist, wie geht's weiter?
Ja, also gut, anhand der Unmengen von Leuten, die aus der ganzen Republik angereist waren und auch darüber hinaus, kamen ja auch Leute aus dem Ausland, also nicht nur die Greta Thunberg, kann man schon sehen, dass das jetzt nicht nur so ein paar Klimaradikale oder Klimakaoten oder was man da jetzt für ein Framing zu setzen von der Politik zum Teil ist, sondern dass das ja viele Leute quer durch die Bevölkerung wollen, dass die Bundesregierung sich mehr für Klimaschutz einsetzt und ganz konkret eben die Kohle unter Lützerath lässt und ja, eigentlich hätten wir auch noch das Dorf und die wertvollen Äcker drumherum erhalten können, aber das Dorf ist jetzt schon mal weg. Also es ist einfach ein breiter Protest, nicht nur so eine Randgruppe. Was ich jetzt persönlich hoffe, ist, dass man damit ein Signal gesetzt hat, dass das nicht ganz konkret nicht sein kann, dass man jetzt einfach mehr Kohle in kürzerer Zeit rausholt und sagt, das ist jetzt der super Kompromiss fürs Klima und für die Menschheit. Und dass sie dann ihren Deal vielleicht dann doch nochmal abändern, was natürlich schwierig wird mit RWE. Und dann haben wir ja Klimaschutzgesetz, wir haben Klimaschutzvereinbarung Paris und so, gegen die verstoßen wir ja. Also das kann man auch nicht sagen, ja, gegen die verstoßen wir, weil mit dem RWE-Deal, da lässt sich leider nichts mehr ändern. Das müssen dann nochmal die Juristen vielleicht überlegen, was da mehr wiegt im Endeffekt, ja. Sagte Fördermenge RWE oder die Klimaschutzgesetze und Klimaschutzvereinbarung?
Und ich weiß, dass der BUND auch manchmal als Kläger auftritt.
Genau, das war ja im Hambacher Forst so im Endeffekt. Ja, eine legale Möglichkeit für Umweltverbände ist es natürlich, außer Stellungnahmen schreiben, bei Kundgebungen mit zu organisieren, ist es eben, und das ist eigentlich schon fast der letzte Schritt, den man dann gehen kann und der ist auch riskant, ist Klagen. Also jetzt, egal ob das jetzt gegen eine Autobahn, Bundesstraße ist oder eben gegen Braunkohletagebauerweiterung. Was wir dann noch versuchen, und dann lassen wir uns natürlich auch von Juristinnen auf unserer Seite vorher gut beraten, also BUND, das machen die anderen Verbände auch so, ist gegen Eingriff oder Natur- und Landschaftszerstörung und Verstoß gegen den Klimaschutz zu klagen. Das war ja auch mit der A20 so. Genau, das ist so ein Versuch, wie man manchmal wirklich auch noch Sachen stoppen kann, die angeblich unverhinderbar und unstoppbar waren. Die waren dann doch, konnte man doch aufhalten.
Ja gut, dann nehmen wir einfach diese Hoffnung mit.
Ja.
Und ich war ja im November schon mal in Lützerath und habe auch mit Aktivistinnen gesprochen. Was die jungen Erwachsenen dort gelebt haben, war ja so eine Art von Utopie, so eine soziale Utopie. Sich gegenseitig unterstützen, genau, ja. Awareness war ein großes Thema. Da sind sie jetzt schon sehr traurig, dass diese Utopie zerstört wurde. Ich habe ja auch die Räumung gesehen, dieses Dorf war kaputt gemacht.
Ja.
Lust, das heißt nicht, dass die Utopie aufgegeben werden muss.
Nee, also ich könnte mir gut vorstellen, dass die Leute, die dort dann echt, ihre Utopie gelebt haben, ich hoffe eigentlich jetzt persönlich, dass die wieder zusammenfinden, dass die jetzt nicht alle traurig nach Hause gegangen sind und sagen, das war's jetzt, sondern noch die Kraft haben, weiter Widerstand zu leisten und sich für den Klimaschutz einzusetzen und vielleicht auch wirklich wieder zusammenzufinden an einem anderen Ort. Also würde ich mir für die persönlich wünschen und eigentlich auch für unsere Gesellschaft. Was ich schon sehe, und das sieht man auch bei den Friday-Kundgebungen, die auch oft von anderen Organisationen mitgetragen werden, irgendwann gewöhnen sich die Medien dran, ja, und die Politik, und dann werden die Hauptaktivistinnen sogar zu Talkshows eingeladen. Aber was passiert? Ja? Also da passiert dann oft einfach zu wenig. Ich sag schon immer Latschdemos. Also manchmal, klar, mit der entsprechenden Menschenmenge, so wie jetzt in Lützerath, das kann schon ein Zeichen setzen und das kann was bewirken, aber die Frage ist halt, wir haben einfach nicht mehr viel Zeit, ja. Die Klimauhr tickt, übrigens das Artensterben tickt auch ganz schön. Also es muss einfach schneller gehen.
Was ich gut fand nach der Demo, also nach dem 14.01. gab es ja weitere Aktivitäten von Klimaaktivistinnen in Garzweiler 2. Da war ganz klar, es gibt eine breite Unterstützung, das haben die mitgenommen und haben gesagt, wir machen jetzt weiter hier in kleineren Gruppen, aber wir sind weiter in der Presse.
Man muss schon aufpassen, das erfahre ich auch mal wieder, wir leben ja schon in so einer Blase, also auch jetzt hier die Umweltbewegung, wenn du mit Leuten auf der Straße, wie man so sagt, schon sprichst, oder einfach mit deinen Nachbarn, Nachbarinnen, die alle Auto fahren und so weiter, da muss man schon sagen, da hört das Verständnis relativ schnell auf, weil zum Beispiel die Klimakrise bei uns zum Glück immer noch nicht überall angekommen ist, also in Realität, wir haben nicht ständig Überschwemmungen und Dürren, sondern es wird halt nur immer häufiger mit den Extremwetterereignissen und mit den warmen Wintern und den heißen Sommern und den tropischen Nächten. Und die Leute, für die ist das immer noch zu unkonkret, die Klimakrise. Wenn sich aber vor ihnen jemand auf die Straße klebt und daran hindert, an zur Arbeit zu fahren oder zur Freizeit, das erleben die konkret. Und das ist halt die Normalbevölkerung. Und da muss man natürlich schauen, super sind natürlich so Aktivitäten, die viel Sympathie hervorrufen, also zum Beispiel die Zerstörung des Dorfes Lützerath. Das war jetzt nicht nur bei den Ökos, sondern ich denke auch bei den Einheimischen, da hat es bestimmt auch viele betroffen gemacht. Andere Aktivitäten kann es halt sein, dass die Bevölkerung kein Verständnis dafür hat und dann die Politik das eben hinkriegt, dieses Framing, ja, das sind Klimakaoten.
Ja,
das ist
also
eben das Risiko, dass man dann so eingeht, wenn man solche Aktionen macht.
Genau, also da gibt es so einen schmalen Grat. Bloß ja. Was ich so wahrnehme, ich bin ja auch nicht nur in der Klimaaktivisten-Bubble, dass eben die Menschen schon ein bisschen aufmerksamer werden in Bezug auf Klimaschutz. Auch der Guterres in Davos, auch in der UNO, es wird von höchster Stelle gesagt und das kann Mann oder Frau nicht so leicht wegwischen.
Für alle seriösen Wissenschaftler, und es gibt eine Studie nach der anderen, es geht nur noch schneller, die Kipppunkte rücken noch schneller, also wie hier abschmelzt Grönlandeis, das geht viel schneller, als die gedacht haben. Also auch die Wissenschaftler zum Beispiel oder Auftauen der Thermafrostböden. Und auch bei uns, die Wetterextreme nehmen eigentlich schneller zu, als es vorher gesagt wurde. Aber es ist für uns, für den Normalmensch, meiste Zeit im Jahr denkt er, sieht er irgendwo eine Pfütze, denkt, ah ja, es hat doch wieder geregnet. Oder wir haben jetzt hier mal unter 0 Grad, also ist doch auch mal wieder Winter, ist doch gar nicht so schlimm.
Ja, bloß, ich wohne ja in München. Bei uns gibt es schon eine Menge Skifahrerinnen. Und der Schnee in den Alpen, der ist schon sehr dünn geworden. Und die Gletscherschmelze, die Vorhersage war, 2050 sind die Hälfte der Gletscher weg in den Alpen. Und das ist bei uns in der Nähe.
Ja, schon, das stimmt. Du hast völlig recht. Also es kommt schon näher ran. Und eigentlich wäre es natürlich schön, man würde wirklich handeln, bevor es zur Vollkatastrophe kommt. In Pakistan und so, oder sagen wir mal ein reiches Land, Kalifornien, das ist ja, da ziehen die Leute echt weg, weiß ich aus erster Hand, weil das Klima echt nicht mehr berechenbar ist dort. Sondern, dass man vorher handelt, bevor wir hier ständig ein Ahrtal haben, sage ich mal.
Gut, die nächste Frage. Alle Welt schreit nach Beschleunigung der Genehmigungsverfahren. Jetzt habe ich schon die Ansicht, dass Genehmigungsverfahren sicher auch an bestimmten Punkten beschleunigt werden können. Ich habe zum Beispiel gehört, dass wenn man so ein Windrad aufstellt, dass da jeder einzelne große Transport genehmigt werden muss.
Echt?
Oh, okay. Ja, genau, das wären vielleicht so 100, habe ich nur gehört, ne? Und das, denke ich, kann in einem Mal erledigt werden und dann würde halt einfach so eine Mitteilung reichen. Ich bin mir nicht sicher, wie gut ich es finde, wenn die Anwohnerinnen vollkommen außer Acht gelassen werden.
Ja, genau. Ich glaube, da kann ich jetzt auch den BUND-Gang wiedergeben. Wir sagen schon auch, gerade zum Ausbau der erneuerbaren Energien und zum Teil auch der Netze, brauchen wir schon eine Beschleunigung der Verfahren zum Teil. Manche Windräder, gerade in Baden-Württemberg, bis die genehmigt werden, das kann echt 10 Jahre dauern, das dauert einfach zu lange. Aber das heißt nicht, dass wir ja allgemein alle möglichen Großprojekte beschleunigen, vor allem nicht die klimaschädlichen und die naturschädlichen. Von Autobahnen über LNG-Terminals, dass das jetzt alles ohne Beteiligung der Anwohner und der Fachverbände, also der Naturschutzverbände, durchgezogen wird, das lehnen wir ab. Und ich kann auch aus eigener Erfahrung berichten, dass Verfahren so lang dauern, und da hat der BUND auch eine Position dazu. Das liegt auch daran, dass sie nicht genug kompetente Leute in den Behörden haben, zum Teil. ja, das ist so ein Grund. Und dann ist natürlich bei Windrädern, so muss man schon sagen, es gibt auch Bürgerinitiativen, denen geht es vorrangig zwar um den Heimatschutz, aber eigentlich wollen sie lieber die Braunkohle fernab gewonnen, anstatt das Windrad vor der Haustür. Aber auf jeden Fall lehnen wir ab, dass jetzt gerade die klima- und umweltschädlichen Verfahren auch beschleunigt werden, die Bürgerbeteiligung, die Umweltverbändebeteiligung ausgebotet wird.
Genau, das heißt, was ihr fordert, ist eigentlich mehr Personal, um die Einsprüche zu
beantworten. Das zieht sich nämlich auch, also wenn du eine Stellungnahme schreibst zum Verfahren, dann zieht sich halt über Monate hin, bis du von der Behörde eine Antwort bekommst, wenn überhaupt, weil die nämlich permanent überlastet sind, so, oder eben zu wenig Personal haben. Also da kann der Staat da erstmal aufstocken und dann werden die Unterlagen, auch wenn jetzt einer was einreicht, ja, das wird dann schneller abgearbeitet, dann hast du auch schon mal ein Verfahren beschleunigt, ohne dass du die Beteiligungsrechte ausgebremst hast.
Ja.
Zum Energiemangel kann man noch sagen, wir haben letztes Jahr, tagesschau.de, habe ich auch die Quelle, 5.800 Gigawattstunden Strom konnten nicht, also erzeugter Strom von Wind und Braunkohle und sonst was, konnten nicht ins Netz eingespeist werden, weil das Netz nicht dazu ertüchtigt war. Also wie ein normaler Haushalt verbraucht vielleicht 3.000 Kilowattstunden, 5.800 Gigawattstunden Strom konnten nicht eingespeist werden und die entsprechenden Erzeuger wurden übrigens noch um x Millionen entschädigt. Also man kann auch erstens Energie sparen und dann zweitens Energie sinnvoll effizienter verteilen. Wie gesagt, da braucht man halt einen Speichernetzausbau und dann braucht man erst recht nicht noch Braunkohle abbaggern und was weiß ich, wie viel LNG-Terminals bauen und Flüssiggas, sehr umweltschädliches Flüssiggas von Übersee holen.
Ja, genau.
Weil das war ein Rekord. 2022, also im Jahr des Ukraine-Kriegs, haben wir einen Rekord an nicht genutzten Strom gehabt. Und gleichzeitig müssen wir zum Beispiel LNG-Terminals bauen, weil wir ja so wenig Strom und natürlich dann auch Wärme noch haben.
Bei den LNG-Terminals gibt es ja schon auch die nicht vereinzelte Ansicht, dass wir im Augenblick in eine Überversorgung von Flüssiggas rasen.
Ja, genau, das sagt auch der BUND. Es werden eigentlich viel zu viel gebaut. Das ist genau wie du sagst, eine Überversorgung. Und die Frage ist, baut man die dann zurück oder ist es dann einfach wirklich Anti-Klimaschutz, was man hier betreibt? Weil wenn die Dinger erstmal gebaut sind und die Transportwege gesichert, das bremst ja auch die Energiewende dann wieder aus, weil das Geld, das der Staat da reinsteckt, das fehlt vielleicht dann für die Unterstützung des Ausbaus des Netzes oder Ausbaus der Erneuerbaren. Ja.
Ja, also da ist immer das Argument, da kommt dann grüner Wasserstoff rein.
Wasserstoff herzustellen, das ist schon eine Speichermöglichkeit, aber mit extrem hohen Verlusten verbunden.
Wie schaust du persönlich in die Zukunft?
Ja, also alles, was ich so mitbekomme und was ich auch jetzt natürlich auch beruflich erlebe und bin auch schon lange ehrenamtlich in Umweltschutz aktiv, also es ist eher, also ich finde, die Zukunft sieht düster aus. Wir sind voll im Anthropozän, der Mensch gestaltet die Natur um, wie er will, greift ein, wo er will, mit wenig Rücksicht eigentlich auch auf seine eigene zukünftige Existenz und auf die der nächsten Generation. Ich meine, ich habe ja auch zwei Kinder, also ich glaube einfach, wir sind einfach viel zu langsam im Umwelt- und Naturschutz und Klimaschutz und passiert viel zu viel jetzt auch global gesehen, wo wir zerstören und wo wir immer noch denken, wir stehen drüber oder wir retten uns dann noch im letzten Moment. Also es gibt ja auch so Leute wie Elon Musk, die wollen dann zum Mars oder irgendwo hin, wenn es ganz schlimm wird.
Zu weit.
Also ich persönlich sehe es düster, aber ich gebe natürlich die Hoffnung nicht auf und das darf man auch nicht.
Ja, jetzt habe ich doch noch eine letzte Frage. Und zwar, gibt es eine Stellungnahme vom BUND zur unterirdischen Speicherung von CO2?
Ich glaube, wir lehnen das CCS eigentlich ab.
Das ist ja das Nächste, wo die Grünen auch lange Zeit dagegen waren. Und jetzt auf einmal merken sie, dass es irgendwie nicht reicht.
Ja. Weißt du, ehrlich, das ist, Sie haben ja auch überlegt, das CO2 irgendwie in die Tiefsee zu drücken oder
genau,
sowas.
Genau.
Aber weißt du, wir könnten echt anfangen, Energie und Ressourcen einzusparen. Ja. Das ist eben dieser Fehlschluss auch bei den Grünen, mit dem ganzen grünen Wachstum. Wir machen einfach weiter so wie bisher. Wir erfinden nur ein paar neue Technologien. Irgendwann haben wir noch die Kernfusion. Und das ganze CO2, das drücken wir halt dann einfach in unterirdische Speicher. Die werden schon halten. Wir wissen schon nicht, ob sie beim Atommüll halten, ja. Aber fürs CO2 werden sie dann schon halten. Das ist dieses Verdrängen und gleichzeitig irgendwann würden wir das schon irgendwie hinkriegen.
Ich glaube, da stimmen wir überein. Das ist der Irrglaube, wir beherrschen die Erde durch die Technik, die wir erfinden. Und wir haben eigentlich ständig gelernt in den letzten Jahren, dass es nicht funktioniert. Aber wir haben es nicht begriffen.
Ja. Also was war noch so eine irre Idee? Irgendwie Dünger in die Meere schmeißen, damit die mehr die Algen dort mehr Photosynthese machen können und dadurch natürlich auch wieder CO2 binden. Wir versuchen immer in so einem Stellschräubchen irgendwas zu machen und im Zweifelsfall zerstören wir halt dann noch mehr, als wir retten, weil wir das Ökosystem Erde oder das planetare System Erde, das beherrschen wir eben nicht. Wir beherrschen bestimmte Techniken. Wir wollen uns nicht ändern, wir erfinden halt noch ein paar neue Sachen drauf, um dann irgendwie zu reparieren, aber das wird nicht ausreichen.
Weil nicht ganzheitlich gedacht wird. Nee, also weil die Erde nicht als System ganzheitlich gedacht wird.
Ich kenne das übrigens schon auch gerade bei Klimaschützern und oder auch bei Artenschützern, das ist nochmal ein ganz neues Fass. Die einen denken zum Beispiel, ich muss jetzt nur die berühmte Rotmilan-Population retten, Artenschützer. Und der Klimaschützer denkt jetzt, so ein Kampffeld im Naturschutz hier aufzumachen, Windräder überall und dann sind wir gerettet. Also das ist auch zwar, ich sag mal jetzt in meiner Blase, in meiner Umwelt-Naturschutzblase, aber das sind auch Leute, die so ganz singulär ihr Ziel verfolgen und was drumherum passiert nicht. Und dann gibt es natürlich die außerhalb der Umwelt-Naturschutz, die denken dann sowieso, freie Fahrt für freie Bürger.
Ja. Ja. Die Enttäuschung der Klimabewegung über das Agieren der Grünen, das zur Räumung von Lützerath führte, war groß. Mona Neubauer, die zuständige Landesministerin, als auch Robert Habeck wurden massiv kritisiert. Auch weil nicht klar ist, ob der Deal mit RWE den Braunkohleausstieg von 2038 auf 2030 vorzuziehen, eine Reduzierung des CO2-Ausstoßes zur Folge hat. Oder ob nicht, diesmal in kürzerer Zeit, mindestens genauso viel CO2 durch die Verstromung von Braunkohle in die Atmosphäre emittiert wird. Es gab Protestaktionen vor Parteizentralen der Grünen während und nach der Räumung. Die in Düsseldorf wurde von frustrierten Aktivistinnen besetzt, nach 10 Stunden von der Polizei geräumt. Auch die KlimaschützerInnen von Kirchen im Dorf lassen machen mit weiteren Aktionen im Gebiet Garzweiler II, Erkelenz, aber auch an anderen Orten mit weiteren Protestaktionen, Prozessionen, Versammlungen auf unsere Verantwortung für den Erhalt der Erde aufmerksam. Und der BUND hat am 20. Januar, also vor gut einer Woche, die Bundesregierung beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg auf Einhaltung der Klimaschutzziele im Verkehrs- und Gebäudebereich verklagt. Ich bin Beate Stölzel. Verabschiede mich für heute, danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Der Widerstand muss weitergehen. Das war noch viel zu lang. 1, 2, 3 und 4. 1, 2, 3 und 4. 1, 2, 3 und 4.